Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
Willkommen zu einer neuen Folge des Hörgang Med Uni Wien. 20.000 Frauen in etwa erhalten jedes Jahr eine Krebsdiagnose, wobei die bösartigen Tumore in der Brust bei Frauen an erster Stelle stehen, sowohl bei den Neuerkrankungen als auch bei den Sterbefällen. Dazu kommen noch Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane. Darüber, über das gynäkologisch-onkologische Fachgebiet, spreche ich heute mit Professor Dr. Nicole Kontschin von der Med-Uni Wien. Hallo.
Schönen guten Tag.
Frau Dr. Kontschin hat vor wenigen Monaten die Leitung der klinischen Abteilung für allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie an der Med-Uni Wien, AKH Wien, übernommen. Und Frau Professor Kontschin ist auch die erste österreichische Präsidentin der Europäischen Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie, ESGO. So, das war jetzt eine lange Einleitung. Erzählen Sie uns ein bisschen etwas über Ihren Werdegang.
Ja, ich bin Gynäkologin und spezialisiert auf gynäkologische Onkologie. Mein Werdegang hat hier in Wien begonnen. Ich habe hier Medizin studiert vor 25 Jahren und freue mich jetzt sehr, an die Med-Uni Wien zurückzukehren. Inzwischen war ich in verschiedenen Ecken dieser Welt. Den Großteil der Ausbildung habe ich an der Universität in Innsbruck gemacht, war dann aber auch zu Forschungsaufenthalten im Bereich gynäkologische Onkologie in USA, in New York, habe auch 3 Jahre in Löwen an der Katholischen Universität Löwen in Belgien verbracht, das ein sehr großes, renommiertes, sehr breit aufgestelltes gynäkologisches Zentrum ist mit einem Schwerpunkt auf klinische Studien. Und die letzten 3,5 Jahre war ich jetzt in Essen, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Das ist auch ein ausgewiesenes Zentrum für Gynäkologie, speziell für Ovarialkarzinom und hier ganz besonders spezialisiert auf die chirurgische Therapie des Ovarialkarzinoms. Seit 10 Jahren bin ich im Vorstand der Europäischen Gesellschaft für Gynäkologie und hier beschäftige ich mich auch sehr stark mit Qualitätsmanagement, sichtbar machen von Qualität in der medizinischen Behandlung der Patientinnen, Awareness über Patientinnen, Advocacy Groups, Selbsthilfegruppen, auch Vernetzung in Forschung, Klinik, Entwicklung von europäischen Leitlinien, also alles Maßnahmen sowohl für Awareness als auch für Verbesserung der Forschung und Verbesserung natürlich der Therapie und sichtbar machen von Qualität in der gynäkologischen Onkologie.
Was schätzen Sie an der Med-Uni Wien als Arbeitgeber sozusagen von der Ausstattung her, von den Kollegen her? Was hat Sie sozusagen dazu bewogen, sich hier zu bewerben und quasi zurückzukehren? Ist es eine Rückkehr?
Es ist eine echte Rückkehr, ja. Es ist wirklich ein wunderschöner Kreis, der sich jetzt schließt, nach 25 Jahren wieder zurückkommen. Hier war wirklich meine erste Anstellung, klinische Anstellung nach dem Studium. Hier habe ich meinen Forschungsschwerpunkt im Labor Molekulare Onkologie der Frauenklinik gesetzt, der mich bis heute begleitet und den ich bis heute weiter verfolge. Die Med-Uni Wien ist ein sehr medizinhistorischer Platz. Für mich ist das eine große Ehre, auch hier zu arbeiten. Sie sehen hier bei mir im Büro an der Wand den Herrn Dr. Wertheim hängen, der Anfang des 20. Jahrhunderts hier die zweite Frauenklinik geleitet hat und der weltweit Innovation und Maßstäbe gesetzt hat in der chirurgischen Therapie von Zervixkarzinompatientinnen. Also ich bin mir hier sehr bewusst der starken Historie und der tollen, innovativen Menschen, die hier gewirkt haben. Die Namen sind zahllos. Was ich hier vorfinde, ist ein ausgezeichnetes medizinisches, interdisziplinäres Team mit extrem hohen Leistungsansprüchen und Ansprüchen in der Qualität der Versorgung unserer Patientinnen und das gekoppelt mit Universitätsmedizin, das heißt wirklich forschungsgetriebene, forschungsgeleitete Medizin am Puls der Zeit. Das ist hier gelebte Realität und mit Expertinnen in jedem Bereich. Das macht Spaß und hier die Patientin im Mittelpunkt, die unsere Motivation ist, diese Leistung jeden Tag zu bringen. Das ist ein sehr inspirierendes Environment für mich.
Auf die MedUni Wien als Arbeitsplatz komme ich dann am Ende noch. Mir ist aufgefallen, bei der Vorbereitung anlässlich Ihrer Bestellung zur ESCO-Präsidentin vor mittlerweile 3 Jahren, haben Sie gesagt, in Ihrem Fach gäbe es noch viel zu tun, also in der Vorsorge. Österreich ist kein Vorsorgeland, ist bekannt in der Behandlung und in der Forschung, also in weiten Teilen eigentlich des ganzen Faches. Wie ist das zu verstehen?
Es passiert bei uns in diesem Fachbereich gynäkologische Onkologie sehr, sehr, sehr viel aktuell. Es macht besonders große Freude, in diesem Bereich jetzt tätig zu sein, weil so viel Verbesserung passiert. Und in dieser Situation der Umwälzungen gibt es besonders viel zu tun. Wenn ich Ihnen Beispiele dazu geben darf, zum Beispiel was Vorsorge angeht. Wir haben jetzt eine Impfung gegen Krebs. Wir haben eine Impfung gegen Zervixkarzinom, eine Impfung gegen sämtliche HPV, also diese virenassoziierten Krebserkrankungen und auch benignen Erkrankungen. Und wir müssen hier dringend Awareness schaffen, dass dieses tolle Angebot auch wahrgenommen wird. Ja, da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Wir haben eines der besten Impfprogramme weltweit in Österreich für HPV und schaffen es nicht, dass alle hingehen. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel Behandlung. Tut sich enorm viel im Bereich individualisierte Behandlung. Nicht mehr Gießkannenprinzip für jede Patientin mit einem Malignom, sondern spezifische Behandlung des individuellen Tumors und der individuellen Patientin. Hier braucht es sehr viel Testung, genetische Testung, Tumorbiologie analysieren, bevor wir behandeln. Zugang zu dieser genetischen Testung, breiter Zugang zu bekommen, ist eine große Anstrengung und eine wichtige Anstrengung, die wir machen müssen. Forschung. Tolle Forschungsergebnisse in den letzten Jahren, die zu einer Verbesserung der Behandlung von Patientinnen führen. Aber auch hier müssen wir uns weiter zusammenschließen, weiter kooperieren, Netzwerke weiter ausbauen. Das machen wir zum Beispiel in der Europäischen Gesellschaft. Wir haben jetzt aktuell eine Datenbank zentral eingerichtet, die ganz Europa akkreditierte Zentren für Gyn-Onkologie und über Europa hinaus von Indien, Ägypten bis Südkorea, wir unsere Daten poolen in einer gemeinsamen Datenbank. Das sind natürlich Schätze von Gesundheitsdaten, mit deren Auswertung wir sehr, sehr viel Gutes, Neues bewegen können für unsere Patientinnen.
Bei welchen gynäkologischen Krebsarten werden aktuell die größten Fortschritte erzielt?
Da gibt es so viel, dass es wirklich schwierig ist, jetzt zu sagen, wo die Hauptverbesserungen stattfinden. Ich würde sagen, ein Bereich sicher Endometriumkarzinom, also Gebärmutterschleimhautkrebs. Hier hat sich wirklich unsere gesamte Einschätzung dieser Erkrankung komplett geändert. Das ist nicht mehr eine Erkrankung. Das sind mindestens 4 unterschiedliche molekular durch Tumorbiologie definierte Erkrankungen, wo wir immer weiter dahin gehen, jetzt mit der Entwicklung neuer Medikamente, spezifischer Behandlungskonzepte, wirklich individualisiert die Patientin auch Therapiekonzepte anbieten zu können. Auch in der chirurgischen Therapie werden wir immer individualisierter. Beim Zervixkarzinom haben wir jetzt auch Fortschritte in der systemischen Therapie gesehen. Auch beim Ovarialkarzinom immer mehr Richtung genetische Testung, Richtung Tumorbiologie integrieren und respektieren in unseren Therapieentscheidungen. Wirklich in sämtlichen Bereichen sehen wir zurzeit Paradigmen-Shifts und enorme Verbesserungen für unsere Patientinnen. Ist eine extrem positive Zeit, die wir derzeitig erleben dürfen.
Stichwort personalisierte Medizin. Onkologinnen und Onkologen sagen ja heute nicht mehr, sie haben Krebs, ja, oder sie haben Krebs, sie haben nein, sondern sie befassen sich mit der Biologie dahinter, mit den Charakteristika des Tumors, mit Unterarten und mit zielgerichteten Therapien. Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben in Ihren Forschungsschwerpunkt, woran Sie selbst arbeiten?
Ja, also zwei verschiedene Aspekte. Vor allem ein Aspekt ist die bessere Prognoseeinschätzung der Patientinnen basierend auf den individuellen Charakteristika der Tumoren. Das heißt, wirklich Analysen, genetische Analysen, biologische Analysen der Tumoren, um dann eine gewisse Differenzierung vornehmen zu können. Das sind eher prognostisch günstigere, prognostisch mittel in der Prognose oder schlechtere prognostische Gruppen. Und diese prognostische Einschätzung ist natürlich dann wieder extrem bedeutsam für die Therapieentscheidung. Jemand mit einem niedrigen Risiko, einer guten Prognose, kann man Behandlung deeskalieren. Weniger Behandlung, das heißt weniger Nebenwirkungen, trotzdem sehr gute Prognose. Patientinnen, die eher aggressivere Tumoren haben, benötigen vielleicht eine Eskalation der Behandlung, benötigen ein Mehr an Behandlungen, um zu einer guten Outcome zu kommen. Und natürlich durch die Bestimmung der Tumorbiologie auch, wenn wir spezifische Charakteristika haben, für die wir jetzt Medikamente haben, die genau dort ansetzen, natürlich dann auch eine individualisiertere Therapie und damit eine effektivere Therapie, die maßgeschneidert ist auf die spezifische Veränderung des Tumors. Und hier kommen natürlich klinische Studien auch besonders dann zur Bedeutung. Und das ist auch ein Bereich, den wir jetzt dann an meiner Abteilung sehr stark fördern, den klinischen Studienbereich, dass wir wirklich auch neue, vielversprechende Medikamente unseren Patientinnen anbieten können, die dann eben maßgeschneidert auf ihren Tumor zu einem hoffentlich effektiveren Ergebnis führen.
Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wir schaffen es nicht, dass alle zur Impfung gehen. Jetzt könnten wir über Impfen und Vorsorge eine eigene Sendung machen natürlich. Aber nur ein paar Gedanken, warum schaffen wir das nicht?
Ich glaube, es ist wirklich Awareness. Ich glaube, es ist wirklich eine Aufklärungssache. Wir müssen kommunizieren, wir müssen die Informationen weitergeben. Wenn wir konkret zum Beispiel über die HPV-Impfung sprechen, die wird inzwischen in Österreich eines der besten Impfprogramme gratis, kostenfrei bis zum 30. Lebensjahr angeboten. Wir sollten natürlich primär die HPV-naiven Mädchen und Buben, also vor dem ersten Geschlechtsverkehr, wird ja über Geschlechtsverkehr übertragen, impfen, das heißt im 10. Lebensjahr ungefähr. Aber das wird gratis zur Verfügung gestellt und trotzdem passiert es nicht. Was ich immer wieder höre, sind viele, viele Fragen. Die Menschen fragen mich, ist die Impfung sicher? Was sind die Nebenwirkungen? Was sind die Vorteile? Müssen sich auch Buben impfen lassen? Warum nicht nur die Mädchen? Geht es nur um Gebärmutterhalskrebs? Nein, es geht natürlich auch um Anal-, also Mastdarmkrebs, Peniskrebs, Rachenmalignome, HPV-assoziierte Feigwarzen. Das sind viele HPV-assoziierte Erkrankungen und es fehlt vielfach die Information. Das heißt, Informationskampagnen, Awareness, das sind die Themen, an denen wir arbeiten müssen.
Von einer Impfpflicht, von der wir in Österreich weit entfernt sind, halten Sie wahrscheinlich nicht.
Ich finde es immer schwierig, Menschen zu etwas zu zwingen. Für mich ist der positive Zugang, der Zugang der Überzeugung, das heißt Informationen zu vermitteln und dann werden die Menschen das automatisch von sich aus gerne machen, wenn sie die Informationen haben und die Fragen stellen können und Antworten bekommen.
Darf man als Patient bei Ihnen sagen, das habe ich nicht verstanden oder wie gehen Sie damit um oder mit Ablehnung oder mit Dingen wie, das habe ich ja gar nicht gewusst, wie kann man da professionell als Arzt damit umgehen?
Also ich glaube, Fragen stellen, das ist das Grundrecht der Patientinnen, sollen sie auch Information beruhigt Und Information überzeugt und Information ist ganz wichtig, um mit einer Situation besser zurechtzukommen. Das heißt, ich freue mich, wenn die Patientinnen Fragen stellen und damit sind wir dann auch in einem Behandlungskonzept, das wir ja gemeinsam dann tragen, auch vereint und dann funktioniert es auch. Die Sachverhalte, Sie haben völlig richtig, die werden natürlich immer komplexer, aber das ist auch die Aufgabe des Arztes, der Ärztin, komplexe Sachverhalte möglichst einfach darstellen zu können, ist manchmal eine Herausforderung, aber das gelingt. Wir sind natürlich auch häufig in der Situation, dass Patientinnen sich in einer Ausnahmesituation befinden, dass das sehr angespannte, gestresste Situationen sind, vor allem wenn man eine Krebsdiagnose kriegt. Deshalb ist auch ganz, ganz wichtig, Informationen immer wieder zu wiederholen. Es können auch dieselben Fragen immer wieder gestellt werden. Es ist auch hilfreich in solchen Situationen. Da haben wir jetzt Gott sei Dank wieder die Möglichkeit nach Covid, das war sehr schwierig in den letzten 3 Jahren, dass Verwandte, nahe Angehörige, Freunde mitkommen können zu diesen Gesprächen, damit die Patientin da anschließend auch die Möglichkeit hat, nochmal zu reflektieren und Dinge, die vielleicht im Stress überhört, nicht gehört werden, nochmal nachzubesprechen. Und auch Patientinnen-Plattformen wirklich, wo solide, robuste Information geboten wird, wo man Tag und Nacht auch zusätzlich zum Arztgespräch noch nachlesen können. Wir haben jetzt gerade eine digitale Plattform gelauncht für Ovarialkarzinom-Patientinnen. Olivia heißt die, jetzt auch in Deutsch, wo man wirklich immer wieder jederzeit hineingehen kann und der ganze Patientenweg von der Diagnose bis zur Behandlung mal immer wieder hineingehen kann und die Informationen neu lesen kann.
Bei der Behandlung, also bei der chirurgischen Behandlung von Krebs stehen die Ärzte immer vor der Frage, wie radikal sollen sie eingreifen? Mhm. Da geht es ja um Gewebe, da geht es um ganze Organe. Wie gehen Sie mit dem Problem um?
Da passiert auch sehr, sehr viel. In der Radikalität der operativen Therapie, die Sie hier ansprechen. Auch hier versuchen wir, zu personalisierter Medizin zu kommen. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel Zervixkarzinom-Patientinnen haben wir jetzt aktuell im besten medizinischen Journal eine chirurgische Arbeit publiziert, die zeigt, dass Patientinnen mit ganz spezifischen Zervixkarzinomen, also wenn bestimmte Merkmale, Kriterien gegeben sind, dass man bei diesen Patientinnen die Operation wesentlich weniger radikal gestalten kann, damit weniger Nebenwirkungen der Operation hat, mit exakt derselben Prognose für die Patientinnen. Also hier können wir deeskalieren. Auch beim Endometriumkarzinom zum Beispiel, da haben wir früher auch bei frühen Stadien des Endometriumkarzinoms, also wenn die Erkrankung sich noch nicht im Körper ausgebreitet hat, haben wir bei jeder Frau einen Bauchschnitt gemacht, also die Bauchhöhle eröffnet. Davon sind wir jetzt komplett weggegangen. Wir wissen jetzt aus großen klinischen Studien, dass wir minimalinvasiv mit laparoskopischen, also Bauchspiegelung oder roboterassistierten Operationen diese Erkrankung schonender operativ behandeln können. Wir müssen auch nicht mehr die gesamten Lymphknoten im kleinen Becken entfernen, sondern wir entfernen nur noch den sogenannten Wächter-Lymphknoten, den ersten Lymphknoten auf dem Abflussweg des bösartigen Tumors. Also hier passiert auch sehr viel in Richtung Verminderung der Radikalität, leider nicht bei allen Gynmalignomen, beim Ovarialkarzinom, Eierstockkrebs zum Beispiel, benötigt es nach wie vor sehr, sehr radikale Operationen und die verlangen nach ausgezeichneten chirurgischen Fähigkeiten, die trainiert werden müssen und die in einem interdisziplinären Team ausschließlich an spezialisierten, akkreditierten Zentren angeboten werden sollten, weil hier wirklich nachgewiesen ist, dass die Prognose der Patientinnen bei eingespielten Teams an spezialisierten Institutionen operiert werden, den besten Outcome haben und hier werden wir auch die Radikalität nicht reduzieren können.
Eingangs haben wir jetzt über den Arbeitsplatz an einer Klinik, einem großen Spital gesprochen. Damit möchte ich auch schließen, um solche spezialisierten Fähigkeiten zu erlernen, wie Sie jetzt gerade ausgeführt haben, hat uns zumindest früher gesagt, musst du als Assistenzarzt praktisch in die Klinik einziehen. Ja? Kannst du dein Privatleben sozusagen auf ein Minimum zurückschrauben. Wie ist das heute? Das war sozusagen normal, das höre ich immer wieder von anderen Kollegen. Ja. Wie ist das heute mit der Generation, die nachkommt? Wie muss man sich da Ihrer Meinung nach als Arbeitgeber verhalten oder als Vorgesetzter, um sozusagen das herauszukitzeln, diese Motivation? Oder ist das immer so, dass es aus einem selber kommen muss?
Also ich glaube, man muss die Enthusiasmus, wenn man eine Begeisterung hat und diese Begeisterung lebt, dann ist es ansteckend. Das sehen wir in jedem Bereich. Jede Art von Lehrer, Lehrerin von klein auf. Erstens, man muss es vorleben. Und wenn das Team sieht und wenn die nachkommenden Ärztinnen sehen, hier wird am Puls der Zeit etwas Tolles gemacht, das es sonst in dieser Art nicht gibt, man eine Motivation hat, die sinnvoll ist, nämlich die Patientin, die vor einem sitzt, und man diese Begeisterung ausstrahlt und hier auch in der Kooperation, in der Zusammenarbeit gemeinsam was Außerordentliches leisten kann, dann ist es ansteckend, dann ist es Motivation. Und das sehe ich auch. Diese neue Generation ist natürlich anders, aber sie ist anders und nicht schlechter. Und viele Dinge, die wir früher gemacht haben, sind kritisch zu hinterfragen. Ungetrennte Wochenenddienste und am Montag noch bis um 4 Uhr da bleiben, das ist nicht im Interesse von irgendwem, auch nicht im Interesse der Patientin. Das ist gut, dass wir das nicht mehr machen. Aber nach wie vor ist es selbstverständlich so, no pain, no gain. Wenn man was Außerordentliches erreichen will, braucht es einen außerordentlichen Einsatz. Das ist nach wie vor so. Und die Jungen sind motivierbar und gehen mit. Und das freut mich ganz besonders, das zu sehen.
Professor Kunschin, danke für das Gespräch.
Danke sehr für das Gespräch auch. War mir eine Freude.
Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der Med Uni Wien.